Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regionalschnall Zürich Schaffhausen. Ein Polizist in Haft. Er soll jemanden zu einem Tötungsdelikt angestiftet haben. Angriff auf den 1. Mai. Das Zürcher 1. Mai-Komitee soll für die Ausschreitungen an der Nachtdemo zahlen. Ein Spital wie ein Hotel. Das Fundament vom neuen Bettenhaus vom Triemli-Spital steht. Und was für eine Kultur braucht Zürich? Der städtische Kulturchef Peter Herle ist 100 Tage im Amt und heute Gast bei uns im Studio. Das Wettermann bewölkt, aber kein Regen mehr. Temperaturen 7 Grad. Am Mikrofon Hans-Peter Künzi. Ein Zürcher Stadtpolizist sitzt seit einem Monat in Untersuchungshaft. Der Vorwurf ist massiv. Er hätte jemanden zu einem Tötungsdelikt anstiften wollen. Nicole Marti.
Vor einem Monat hat die Zürcher Kantonspolizei einen Kollegen von der Stadtpolizei Zürich verhaftet. Der Staatsanwalt Ulrich Weder erklärt, was dem Polizist vorgeworfen wird.
Gegen den Polizeibeamten wird ermittelt wegen Verdacht von der Anstiftung zu einem Tötungsdelikt. Das Delikt, um das da geht, das ist allerdings nicht ausgeführt worden.
Es ist also niemandem etwas passiert. Die Staatsanwaltschaft ermittelt in diesem Fall auch gegen die zweite Person. Die ist in Untersuchungshaft, weil man will herausfinden, ob sie das Tötungsdelikt schon vorbereitet war. Die zweite Person sei kein Polizist, hat der Staatsanwalt gesagt. Der Vorwurf gegen den Polizist, er hätte jemand anders dazu anstiften wollen, eine dritte Person umzubringen, der Vorwurf ist schwer. Der Ulrich Weder betont dann auch, dass die Unschuldsvermutung gelte und
das ist ein Vorwurf, der nicht im Zusammenhang steht mit der dienstlichen Tätigkeit.
Es geht also um etwas Privates, etwas, das nichts damit zu tun hat, dass der verhaftete Polizist ist. Bei der Stadtpolizei selber hat man zu diesem konkreten Fall nichts sagen wollen. Grundsätzlich werde ein Polizist in so einem Fall aber vom Dienst suspendiert. Laut einem Bericht von Radio 24 soll der verhaftete Polizist auch politisch aktiv sein. Er hat im Bezirk Bülach für den Gemeinderat kandidiert und hat nächstes Jahr für die BDP in Kantonsrat wählen.
Grosse Ausschreitungen, grosse Polizeieinsätze. Praktisch jedes Jahr gibt es in der Stadt Zürich am 1. Mai eine gewalttätige Nachtdemo. Jetzt sollen die Veranstalter von der offiziellen 1. Mai-Feier die Kosten, die daraus entstehen, übernehmen. Das verlangen die Vertreter von der SVP, der FDP und der EDU im Zürcher Kantonsrat. Sie haben einen Vorstoss von zwei Privatpersonen mit dieser Forderung mindestens einmal vorläufig unterstützt. Oliver Futter.
Das 1. Mai-Komitee distanziere sich zu wenig von der Nachdemonstration und sei darum mitverantwortlich für die Ausschreitungen. Das ist der Hauptvorwurf in deren Einzelinitiative und auch von den bürgerlichen Parteien. Für den Theo Dockwiler von der SVP kommt dazu, dass in der Rede an der offiziellen 1. Mai-Feier die Leute aufgestachelt werden.
Wenn natürlich dann an einer politischen Veranstaltung ein Hetzreden gebracht werden und so weiter und die Leute fast damit aufgemuntert werden, etwas zu tun, dann ist das absolut nicht in Ordnung und dann sollen die Veranstalter auch zur Zahlung gebracht werden können.
Als so einen Aufruf zu Gewalt kann man in den Augen der bürgerlichen Ratsseite als Motto vom 1. Mai 2010 verstehen. Das hat geheissen, verlieren wir die Beherrschung. Unter diesen Vorzeichen nimmt die Initiative für den Heinz Kibbert von der EDU ein wichtiges Anliegen auf.
Indem sie bei Demonstrationen, die aus dem Ruder laufen, die Kosten der Polizeieinsätze nach dem Verursacherprinzip weiter belasten will.
Gegen die Idee haben sich SP und Grüne gestellt. Für Martin Näh von der SP ist klar, dass die Initiative eigentlich gar nicht auf die Nachdemonstrationen zielt. Die Veranstalter vom offiziellen 1. Mai hätten gar nicht genug Geld, um so einen Polizeieinsatz zu zahlen, so der Martin Neff. Darum wirft er den Initianten vor.
Sie wollen die friedliche Demonstration der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zum Tag der Arbeit auf diese Weise verhindern.
Die Mitte-Parteien EVP, Grünliberale und CVP haben zwar wie die Bürgerlichen das 1. Mai-Komitee auch kritisiert. Für sie langt aber die bisherige Regelung im Polizeigesetz. Die sagt, dass man einem Veranstalter von einer Demonstration schon heute einen Polizeieinsatz verrechnen kann. Und zwar dann, wenn er vorsätzlich oder grob fahrlässig gegen Auflagen in der Bewilligung verstößt. Eine spezielle Regelung für die Nachdemonstration am 1. Mai braucht für Christoph Hollestein von der CVP darum nicht.
Dieser Zusatz ist gar nicht notwendig. Es ist ein untauglicher Vorschlag, der viel warme Luft produziert, aber kein einziges Problem löst.
Auch ohne die Mitte-Parteien haben sich bei SVP, FDP und EDU genug Stimmen gefunden, um diese Einzelinitiativen einmal vorläufig zu unterstützen. 60 Stimmen braucht es, 80 sind zusammengekommen. Als nächstes muss jetzt der Regierungsrat Stellung nehmen zu dieser Initiative und dem Parlament einen Antrag stellen. Schon Stellung genommen hat auf Anfrage das 1. Mai-Komitee. Die Komiteesprecherin Anna Kleiber hält gar nichts davon, dass sie für den Polizeieinsatz und die Schäden an der Nachdemonstration zahlen müsste.
Also das ist ganz klar ein Vorschlag von rechter Seite zum Stimmungsmacherei gegenüber dem 1. Mai und wieder einmal mehr ein Versuch, den 1. Mai wollen abzuschaffen. Für uns ist aber klar, dass das verfassungswidrig ist, weil nämlich mit dem faktisch Demonstrationsrecht wird ausgehoben werden.
Die Initiative kommt noch ein zweites Mal in den Kantonsrat. Und bei dieser zweiten Abstimmung braucht es dann nicht nur ein Drittel der Stimmen, sondern eine Mehrheit unter den 180 Kantonsrätinnen und Kantonsräten. Und dass die zusammenkommt, ist unwahrscheinlich.
Der Zürcher Kantonsrat hat sich heute auch noch mit einem ganz anderen Thema befasst, nämlich ob Velo- und Spazierwege auch näher als 5 Meter an einen Bach gebaut werden dürfen. Das interessiert kaum jemand und uns eigentlich auch nicht. Und trotzdem ist die Debatte darüber das eigentliche Highlight der heutigen Sitzung gewesen. Nochmal Oliver Futter.
Also Abstandsregelungen für Velo- und Spazierwege, das ist unnötige Bürokratie. Also ganz im Sinn von der FDP-Kampagne «Weniger Bürokratie». So etwa in dem Stil hätte das der freisinnige Kantonsrat Gaston G. wollen sagen. Rausgekommen ist es aber ein bisschen anders.
Ganz im Sinne unserer weniger Demokratie unterstützen wir diese Änderung. Und ich bitte Sie, das Gleiche zu tun. Danke.
Weniger Demokratie statt weniger Bürokratie. Fast am lautesten gelacht hat da im Ratssaal die FDP selber. Und der CVP-Kantonsrat Willi Germann, der ist offenbar noch ganz im Bann der ersten Zürcher Modewoche. Er hat bei dem Thema ein bisschen eleganter, statt von Bach und Flüssli, will er von Fließgewässer reden.
Meine Damen und Herren, ich habe selber erlebt, Wanderungen oder Velofahrten nahe an Fließgewässern.
Besitzer vom ehemaligen Hotel Atlantis in Zürich müssen bis morgen um 11 Uhr draussen sein. Das Ultimatum hat ihnen die Polizei gestellt, wie sie selber mitteilt haben. Nachdem eine Einigung zwischen dem Besitzer und dem Mieter am Morgen gescheitert ist, hat der Mieter einen Strafantrag gestellt, wie Marco Cortesi von der Stadtpolizei Zürich bestätigt.
Der Strafantrag ist eingetroffen. Der jetzige Besitzer hat uns den persönlich vorbeigebracht und dementsprechend sind jetzt auch die Voraussetzungen, die die Praxis in der Stadt Zürich für eine Häuserräumung voraussetzt, gegeben.
Ein Sprecher der Besitzer hat gegenüber dem Regionalschall durchblicken lassen, dass sie ins Atlantis freiwillig räumen, bevor die Polizei morgen kommt. Vor dem Zürcher Obergericht hat heute der Prozess gegen 4 ehemalige Chefen von der Krankenkasse KBV Winterthur angefangen. Die 4 haben laut Anklage von einem gemeinsamen Fonds von allen Krankenkassen 27 Millionen Franken ertragen und fast 10 Millionen davon in die eigenen Taschen fliessen lassen. Das Bezirksgericht Winterthur hat 2008 alle 4 schuldig gesprochen und zu Haftstrafen zwischen 4 Jahren und 2 Jahren bedingt verurteilt. Die Urteile sind aber weitergezogen worden. Die Urteile vom Obergericht sollten am Freitag auskommen. Der Bahnhof Horgen ist der Goldig Verkehrsknoten 2010. Der Preis wird vom Verband Öffentlicher Verkehr und von Postauto Schweiz vergeben und ist mit 5'000 Franken dotiert. Das Thema dieses Jahr hat geheissen «Bahnhof in der Nacht». Horgen hat hier eine wunderbare Lösung präsentiert, sagt Petra Vollmer, Direktor vom Verband Öffentlicher Verkehr und Jurypräsident.
Sie haben hervorragende Umsteigebeziehungen. Sie haben Begegnungszonen gemacht, sie haben für die Nacht den ganzen Bahnhof mit den Umsteigemöglichkeiten vom Zug auf das Postauto oder auf den Bus haben sie hervorragend gelöst. Man fühlt sich dort wohl, es ist gut beleuchtet. Es hat einfach gezeigt, wie man auch in der Nacht optimale Verkehrsknoten gestalten kann. Und das war eigentlich ausschlaggebend gewesen.
Horgen sei ein Vorbild, wie ein Bahnhof in der Nacht gestaltet und organisiert sein. Der Bahnhof Horgen ist vor gut einem Jahr umgebaut worden. Nominiert für den Preis ist auch das Bellevue in Zürich. Ein 21-jähriger Autofahrer hat es heute Mittag in Zollzach bei Winterthur besonders brisant gehabt. Er ist bei einer Polizeikontrolle 143 km pro Stunde gefahren, erlaubt gewesen sind 80. Seinen Ausweis hat er sofort abgeben. Dazu hat die Polizei wegen grober Verletzung der Verkehrsregeln verzeigt. Neuerungen beim Rheinfall-Festival. Bei der 5. Ausgabe im nächsten Jahr gibt es nicht nur Lesungen, sondern auch Konzerte. Für die Musiker wird extra eine kleine Bühne aufgebaut. An der Eröffnung am 18. August spielen die bekannten 12 Cellisten von den Berliner Philharmoniker. Begleitet wird das dann gewissermaßen vom Rauschen vom Rheinfall. Das traditionelle Feuerwerk ist am 20. August. Ein Spitalaufenthalt wird in Zürich auch für Grundversicherte bald schon ein bisschen angenehmer. 3 Jahre nachdem die Stimmberechtigten von der Stadt den 290 Millionen Franken Kredit für das neue Bettenhaus vom Triemlispital bewilligt haben, steht jetzt das Fundament. Darauf auf kommt ein Hochhaus mit 270 Zimmern. Zimmer, wo sie Sachen Komfort mit einem guten Hotel aufnehmen können. Heute war die Baustellenbesichtigung. Es berichtet Michael Ganz.
Wir sind jetzt gerade etwa bei der Etappengrenze. Per Ende Jahr wird das fertig sein und ab dem Januar wird man dann hier abbrechen und dort dann aufs Spital zufahren.
Im obersten Stock vom Triemlispital erklärt Christian Hardmeier vom Hochbaudepartement, was da auf der Baustelle weit unter uns passiert. Viel sieht man noch nicht ausser dem Fundament und es braucht noch ein bisschen Fantasie, um sich vorzustellen, dass da drauf oben jetzt 18 Stockwerke wachsen sollen. Ein Bettenhaus für 550 Patienten. Wie es in dem Bettenhaus dann einmal aussieht, das allerdings kann man heute schon anschauen. Die Architekten haben neben der Baustelle ein Musterhaus mit einem Stück Fassade, 20 Meter Spitalkorridor und einem komplett eingerichteten Krankenzimmer aufgestellt. Wenn man reinkommt, sieht es ein bisschen aus wie in einem Hotel. Der Spitaldirektor Erwin Garijet.
Wir haben Wert darauf gelegt, dass es den Patienten besonders wohl sein soll. Das haben wir mit der Farbgebung gemacht, mit den Materialien, beispielsweise mit der Lehmdecke, wo wir die ganze Heizung und Kühlung drin versteckt haben, wo eine gute wohnliche Atmosphäre gibt.
Die Heizung und Kühlung in dieser Lehmdecke sind ein Teil des neuen Energiekonzepts im Triemli. Das Bettenhaus hat nämlich Minergiestandard.
Das ist nicht ganz ohne für ein Spital. Da ist ganz, ganz viel Planungsarbeit dahinter. Wo tut man noch eine Lampe hin? Mit was heizt man? Mit was kühlt man?
In dem Fall hat man sich für eine CO2-neutrale Holzschnitzelheizung entschieden. Neben 100 Einzelzimmer für Privatpatienten und 50 Viererzimmer für Allgemeinversicherte gibt es im Triemli auch 100 Zweierzimmer, die für Grundversicherte gedacht sind. Das sei nicht einfach Luxus, sagt Erwin Garijet.
Zweierzimmer sind natürlich für die Patientinnen und Patienten angenehmer. Auf der anderen Seite sind sie aber auch betriebswirtschaftlich viel effizienter, oder? Wenn man 4 Menschen muss in einem Zimmer unterbringen, dass die 4 miteinander auskommen, zusammenpassen oder von der Schwere von der Erkrankung, das ist viel schwieriger. Darum ist es eigentlich auch ökonomisch vernünftiger, mehr Zweierzimmer zu haben.
Das neue Bettenhaus ist allerdings so gebaut, dass man die Zimmergrösse auch später noch verändern kann.
Wir wissen ja nicht genau, was die Anforderungen sind in 10 oder 20 Jahren. Der medizinische Fortschritt geht weiter. Vielleicht führt das dazu, dass wir viel mehr Anwendungen haben, wo die Menschen vielleicht nur noch ein paar Stunden im Spital bleiben. Vielleicht hat man dann wieder 8er-Zimmer, sage ich jetzt mal ein bisschen provokativ, oder 16er-Zimmer. Und da sind wir sehr, sehr flexibel jetzt mit dieser Bauweise.
Und dass der neue Triemli-Trakt ein bisschen Hotelatmosphäre überkommt, das findet der Spitaldirektor Erwin Garijet nicht als richtig. Zum Gesundungsprozess gehöre neben dem medizinischen eben auch eine Umgebung, wo sich die Kranken wohlfühlen.
Man geht ja nicht gerne in ein Spital. Wer geht schon gerne in ein Spital? Aber dass er zwischendrin die Möglichkeit hat, das vielleicht ein bisschen zu vergessen. Es wird nie ein Hotel sein, aber vielleicht ein bisschen angenähert.
Aufgehen soll das neue Bettenhaus vom Triemli-Spital in 5 Jahren.
Regionalschau Zürich Schaffhausen auf der RS1-Zeit, es ist 16 Minuten vor 6. Was für eine Kultur braucht Zürich? Diese Frage stellt sich all paar Jahre wieder, manchmal an Diskussionen, manchmal wie zum Beispiel 1968 oder in den 80er Jahren an Demonstrationen. Und momentan stellt sie sich auch darum, weil Zürich einen neuen Kulturchef hat, den Peter Herrle, der nach fast 30 Jahren den Jean-Pierre Hobby abgelöst hat. Unterdessen ist der Peter Herrle auch schon wieder etwa 100 Tage im Amt, darum ist er heute bei uns im Studio. Peter Herrle, willkommen. Sie laden heute zu einer Podiumsdiskussion ein, eben mit dem Titel «Welche Kultur braucht Zürich?». Was ist denn Ihre Antwort auf die Frage?
Ja, ich glaube, Zürich braucht eine Kultur, die möglichst viele Zürcherinnen und Zürcher bewegt und begeistert. Wir wollen eine Kultur machen für die Bevölkerung da. Nicht alles, was kulturell in Zürich angeboten wird, muss allen gefallen. Aber es wäre schön und ich denke, das ist der Anspruch, dass jede und jeder irgendwo etwas findet, was ihn inspiriert, was ihn freut, was ihn bewegt und was ihm zum Denken Anlass gibt.
Welche Kultur brauchen Sie, Peter Herrle? Was sind Sie allenfalls jetzt gerade an diesem Wochenende schauen?
Das Wochenende ist jetzt ein schlechtes Wochenende, weil das Wochenende habe ich einmal frei gemacht und ich bin am Freitag auf den Markt Äpfel kaufen und habe am Sonntag Äpfelstückchen und Äpfelmusik gemacht, um mich zu stärken für den Winter. Aber ich habe ein sehr breites Kulturinteresse. Also, was war das Letzte? Ja, etwas vom ganz Schönen, was ich gerade letztes Jahr erlebt habe, war ein Konzert im Helmhaus von Stefan Eicher und von Adrian Weyermann. Der Stefan Eicher ist als grosse Überraschung eigentlich nachher noch gekommen und hat selber noch gespielt. Und wir waren etwa 140 Leute gewesen, und es war ein wahnsinnig schöner Abend gewesen, in einem intimen Rahmen.
Der erste Job, den Sie für Ihre Chefin, oder einer der ersten Jobs, den Sie für Ihre Chefin, von der Stadtpräsidentin Corinne Mauch gefasst haben, war ja städtisches Angebot, städtisches Kulturangebot überprüfen. Was ist da dabei rausgekommen? Sind Sie schon fertig?
Nein, da sind wir noch nicht fertig. Das ist eine relativ grosse Aufgabe, weil städtische Kulturangebote gross ist. Und so eine Überprüfung, die kann man auch nicht einfach gerade so in den Finger heben und sagen, das gefällt mir oder das gefällt mir nicht, sondern da muss man ein bisschen genauer hinschauen und in diesem Prozess sind wir jetzt.
Etwa 140 Millionen Franken, Peter Herrle, gibt die Stadt Zürich für Kultur aus. Etwa 90 Millionen davon können Sie vergeben. Und der ganz grosse Teil geht ja die klassische Kultur, Theater, klassische Musik, bildende Kunst. Also das sind die grossen Leuchttürme, Schauspielhaus, Tonhalle, Kunsthaus, separat dann also Opernhaus. All das zusammen, das braucht eben über 90%. Sie jetzt als noch relativ junger Kulturchef, finden Sie das richtig, dass die klassische Kultur da den grossen Löwenanteil für sich beanspruchen?
Also jetzt muss ich noch mal sagen, die grossen Kulturinstitute verbrauchen nicht 90%, verbrauchen, sondern etwa 60%. Also es ist etwa eine Aufteilung von 2/3 und 1/3. Und das hat sich eigentlich in den letzten Jahren in Zürich, die Politik hat sich etabliert, dass die grossen, die Leuchttürme, die sogenannten, etwa 2/3 brauchen und die kleinen 1/3. Und es ist einfach so, wenn man Leuchttürme haben will und wenn man international bestehen will, dann braucht es einfach Geld. Sonst muss man sagen, man verzichtet auf einen Leuchtturm, aber quasi ein halbbatziger Leuchtturm, das bringt es nicht. Aber in der Tat, ich glaube, was ganz wichtig ist, dass die Kleinen nicht unter die Räder kommen. Dass das Verhältnis irgendwo gewahrt bleibt. Ich glaube, es braucht beides. Es braucht die grossen Leuchttürme. Zürich als grösste Schweizer Stadt, finde ich, muss so Leuchttürme haben. Aber es braucht eben auch ganz viel Kleines, wo und die beiden Sachen, die beleben sich gegenseitig. Das eine geht nicht ohne das andere. Und dazu müssen wir Sorge haben, dass die Kleinen nicht unter die Räder kommen.
Also die Grossen dürften bleiben auch unter dem Kulturchef Peter Herrle, interpretiere ich da. Und bei den Kleinen, bei dem etwa Drittel, wo sie noch zur Verfügung haben, sehen Sie da Möglichkeiten, eigene Spuren zu setzen, eigene Akzente zu setzen, irgendetwas umzulagern?
Herr Künzi, wenn Sie sagen, die Grossen dürfen bleiben, weil ich das sage, also das ist ja schön, dass Sie mir so viel Macht geben, aber so ist es natürlich in der Realität nicht. Oder? Am Schluss wird das Geld vom Parlament verteilt.
Und das ist klar, aber Sie suchen offenbar nicht dort nach Sparanstrengungen.
Wenn es keine Not zum Sparen gibt, dann muss man nicht sparen, wenn Sachen gut laufen. Aber natürlich muss man ständig immer wieder alles überprüfen und sagen, wie können wir das, was wir schon haben, wie können wir das noch besser machen, wie können wir allenfalls Geld noch effizienter einsetzen, damit das Kulturangebot noch besser wird. Das ist eigentlich eine dauernde Arbeit.
Also wenn Sie schon vom Sparen reden, bleiben wir gerade ein bisschen bei dem Thema. Das dürfte ja bald allenfalls auf Sie zukommen. Das Budget für das nächste Jahr wird möglicherweise sehr wahrscheinlich zurückgewiesen. Der Stadtrat muss es dann nochmal überarbeiten und sparen. Bekommen Sie dann allenfalls auch einen Auftrag über von der Frau Mauch? Schau da müssen wir 10% weniger machen.
Also das ist eins von den möglichen Szenarien. Das werden wir dann sehen. Im Moment bin ich eigentlich noch zuversichtlich, weil Zürich und die Bevölkerung von Zürich, die haben erkennt in den letzten Jahren immer wieder, dass Kultur auch ganz ein wichtiger Bestandteil ist von dieser Stadt. Zürich braucht ein starkes Kulturleben, nicht zuletzt auch im Standortwettbewerb, aber nicht nur. Zürcherinnen und Zürcher sind anspruchsvoll, sie wollen gute Kultur, sie zahlen ja auch Steuern und für die Steuergelder wollen sie eine gute Kultur und die verschiedenen Abstimmungen haben sie auch immer wieder gezeigt, dass sie an diesem vielfältigen Kulturleben eigentlich wollen festhalten.
Und trotzdem, wenn das Budget zurückgewiesen wird, und das scheint momentan mindestens nicht ganz unwahrscheinlich, dann müssen sie sparen. Also haben sie sich schon überlegt, wo das könnte der Fall sein?
Nein, weil wir im Moment total inhaltlich vorgehen. Wir überlegen uns, was ist richtig für Zürich, was will die Zürcher Bevölkerung, was will sie für ein Kulturangebot. Und das Geld kommt dann eigentlich als zweiter Schritt. Und da werden wir dann sehen, was kommt. Ich meine, es ist jetzt gerade eine Umfrage am Wochenende in der Sonntagszeitung gewesen, wo die Schweizer Bevölkerung würde sparen. Und dort ist zum Beispiel Kultur nicht dabei gewesen, was mich natürlich gefreut hat. Also es ist nicht zwingend, dass wenn man muss sparen, dass man an der Kultur muss sparen. Aber das ist so, wenn der Gemeinderat das beschließt und wenn der Stadtrat zum Schluss kommt, dass man auch in der Kultur muss schauen, dann ist das halt dann so. Aber ich bin jetzt eigentlich mal zuversichtlich. Weil ich glaube, wirklich, dass Politikerinnen und Politiker ein Verständnis dafür haben, dass Kultur für unsere Gesellschaft und für unsere Stadt wichtig ist.
Und vor dem Tag im Dezember, irgendwie der 8. ist es, glaube ich, bevor das behandelt wird, machen Sie sich keine Gedanken darüber, wo da allenfalls könnte der Rotstift angesetzt werden?
Nein, weil das hat eigentlich keinen Sinn, da irgendwie präventiv Sachen, die überhaupt noch nicht entschieden sind, vorwegzunehmen. Aber natürlich machen wir uns Gedanken darüber, was ist von unserem Kulturangebot allenfalls überholt, was ist nicht mehr zeitgemäss, was ist zu wenig gut. Das machen wir uns schon und wie gesagt, bei den Finanzen schauen wir dann mal.
Und wie sehr sind Sie da schon fündig geworden? Was ist überholt? Was braucht es nicht mehr?
Wie gesagt, da sind wir in diesem Prozess. Und wenn wir etwas gefunden hätten, dann würde ich das jetzt nicht da sagen, sondern das würde ich dann nach dem Abschluss vom Prozess sagen.
Gut, reden wir nicht über das, was zu viel ist, sondern über das, was allenfalls auch zu wenig ist. Die junge Generation beklagt sich eigentlich häufig, es gibt zu wenig Kultur für sie. Das ist, ich habe es vorhin gesagt, 1968 so gewesen, ist in den 80er Jahren so gewesen und ist gerade aktuell wieder so, Besetzung vom ehemaligen Hotel Atlantis. Auch dort wird beklagt, es gibt zu wenig kulturelle Freiräume für Junge. Sehen Sie das auch so?
Es ist schon so, der Zürich ist ja sehr eine erfolgreiche Stadt. Das zeigt sich ja daran, dass sehr viele Leute gerne wieder in Zürich wohnen. Wir haben keine Landflucht mehr, sondern im Gegenteil, die Leute kommen in die Stadt. Und irgendwo gibt es ein bisschen Kehrseite von diesem Erfolg und das ist der, dass die Preise steigen und dass der Wohnraum und vor allem auch der Produktionsraum für Kultur knapp wird. Ja, ich glaube, das ist so. Ich glaube, wir müssen uns wirklich überlegen, wo können wir die wenigen Nischen, die es noch hat, allenfalls nutzen für die kulturelle Produktion, für Theaterproberäume, für Proberäume für junge Popmusiker und Rockmusiker, für junge Malerinnen und Maler. Das müssen nicht immer gerade zwingend neue Kulturhäuser sein. Das können auch Zwischennutzungen sein, mal vielleicht für eine gewisse Zeit, für ein Jahr, für zwei Jahre. Ich finde das eigentlich noch einen kreativen Weg, weil die Sachen, die sich auch immer wieder mal verändern und wieder erneuern, die bürgen eigentlich für einen kreativen Prozess.
Und sehen Sie schon ein bisschen, wo so etwas könnte entstehen, was da könnte entstehen?
Da sind wir dran, da haben wir die Augen immer offen, aber wir sind natürlich auch immer wieder froh um Hinweise aus der Bevölkerung, vor allem von Liegenschaften oder von Landbesitzern, die sagen, das Gebiet wird sich für eine Zwischennutzung eignen. Ich glaube, man muss auch Zürich ein bisschen grösser denken. Also Zürich besteht nicht einfach nur aus dem Kreis 1, 4 und 5 aus der Innenstadt, sondern Zürich hat auch Aussenquartiere und dort gibt es noch ein bisschen mehr Brachen. Die Stadt hat jetzt ja gerade einen Vertrag für das AMAG-Areal in Schwammendingen abgeschlossen und ich denke, das könnte ein interessanter Ort sein, wo sich Kreativbranche und aber auch junge Künstlerinnen und Künstler könnten ansiedeln für eine gewisse Zeit.
Herr Lehrer, Vorgänger, der Jean-Pierre Hoff war vor 30 Jahren im Amt und am Schluss hat man ihn vor allem auch mit der Roten Fabrik zusammengebracht, weil das ein bisschen unter seiner Führung mehr oder weniger entstanden ist. Haben Sie auch schon so ein bisschen einen Wunsch, es geht jetzt zwar noch ein Zeit, bis Sie dann wahrscheinlich mal wieder zurücktreten, aber haben Sie auch schon ein bisschen einen Wunsch, was einmal für den Peter Herrle als Kulturchef von Zürich soll stehen?
Also ich glaube, Kultur muss von unten entstehen. Das ist übrigens auch beim Jean-Pierre Hobbie so gewesen. Er hat mir das kürzlich noch erzählt. Seine Projekte, die er aufgeleistet hat, die sind eigentlich alle aus der Kulturszene selber gekommen. Und Stadt und Stadtverwaltung ist dann draufgesprungen und hat die geholfen ermöglichen. Und ich glaube, das ist auch richtig so. Also Künstlerinnen und Künstler müssen kreativ sein, von dort müssen Ideen kommen. Und wenn es mir gelingt, das eine oder das andere zu unterstützen und dem zum Durchbruch zu verhelfen, dann wäre ich sehr glücklich. Und was denn das wird sein, werden wir in ein paar Jahren sehen.
Peter Herle, vielen Dank für den Besuch. Das Thema «Was für Kultur braucht Zürich?», das wird heute noch diskutiert. Ich habe es am Anfang gesagt, an einer Podiumsveranstaltung. Die findet statt um 19:30 im Museum für Gestaltung in Zürich. Der Eintritt ist gratis. Zu der Wetterprognose, da ist Sabine Balmer von SF Meteo.
Heute Abend und in der Nacht kann es ab und zu mal regnen, vor allem zwischen Limmatal und Schaffhausen. Morgen bleibt es aber dann meistens trocken, häufig aber bewölkt. In den Alpen ist es föhnig, am oberen Zürichsee und auch am Oberland sind mal ein paar Aufhellungen mit dabei. Die Temperaturen liegen morgen am Morgen bei etwa 2 Grad, die Höchstwerte am Nachmittag ähnlich wie heute bei rund 7 Grad.
Regionalschall Zürich-Schaffhausen, zum Schluss nochmal das Wichtigste von heute in der Zusammenfassung. Ein Zürcher Stadtpolizist sitzt seit einem Monat in Untersuchungshaft. Er soll jemanden zu einem Tötungsdelikt angestiftet haben. Das Delikt ist aber nicht ausgeführt worden, wie die Staatsanwaltschaft mitteilt hat. Der Verhaftete war auch politisch aktiv. Er hat in einer Gemeinde im Bezirk Bülach für einen Gemeinderatssitz kandidiert und hat im nächsten Jahr für BDP bei den Kantonsratswahlen mitmachen. Die Organisatoren von der 1. Mai-Feier in Zürich sollen an die Kasse kommen, wenn es an der Nachdemo wieder Ausschreitungen gibt. Die Bürgerlichen haben im Kantonsrat einen Vorstoss von der Partei für Zürich mindestens mal vorläufig unterstützt. Der Regierungsrat muss jetzt einen genauen Antrag ausschaffen und dann kommt das Geschäft nochmal vor den Kantonsrat. Dass es dann eine Mehrheit gibt, scheint im Moment eher unwahrscheinlich. Besitzer vom ehemaligen Hotel Atlantis in Zürich müssen bis morgen um 11 Uhr draussen sein. Das Ultimatum hat ihnen die Polizei gestellt, wie sie es selber mitteilt haben. Gegenüber dem Regionalschall hat ein Sprecher von ihnen durchblicken lassen, dass sie das Atlantis freiwillig verlassen, bevor es zum Polizeieinsatz kommt. Eine Einigung zwischen dem Besitzer und dem Mieter Werner Hoffmann ist heute Morgen gescheitert. Auf das aber hat der Werner Hoffmann eine Anzeige bei der Polizei gemacht und eine Räumung verlangt. So viel Regionalschall Zürich auf Hausen am Montagabend. Die Sendung gibt es in ein paar Minuten im Internet und als Podcast im Abonnement unter regionalschall.ch. Redaktion Margret Meyer, am Mikrofon Hans-Peter Krienzi.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.